aus der Weihnachtsgeschichte des Lukas, nämlich die beiden Verse, die gegen Ende der Weihnachtsgeschichte die Hirten betreffen. Das ist der Vers 18 oder 17. Als die Hirten das Kind sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Ja, liebe Schwestern und Brüder, die Hirten. Die Hirten finden wir gewöhnlich auch in den Krippendarstellungen. Und unsere Krippe ist so ein kleines Kunstwerk. Da ist alles zusammengekommen und da ist alles zusammengefügt, was so zur Weihnacht gehört. Da finden wir die Engel, die Hirten, die Weisen, Ochs und Esel, Stern. Und als erster soll mit dieser Tradition der Franz von Assisi begonnen haben. Der Franz von Assisi soll als erster nicht mit Worten gepredigt haben, sondern soll die Weihnachtsgeschichte mit Menschen dargestellt haben. Und dann soll daraus geworden sein die Krippendarstellung. Und das ist natürlich in einer Zeit, in der Menschen weder schriftliche Unterlagen hatten, noch die meisten Menschen lesen konnten, eine gute pädagogische Möglichkeit, Menschen durch Erinnerung, durch Figuren an das Evangelium heranzuführen. Wie auch zum Beispiel die Kirchenfenster. Ja? Viele Kirchenfenster dienen dazu, oder Malereien in den Kirchen. Das ist sozusagen eine Art von Bilderdarstellung für Menschen, die nicht lesen können, die auch nicht so mit dem Papier und mit dem Buchdruck umgehen können wie wir heute. Aber bei solchen Krippen, wo alles zusammengefügt war, blieb es ja nicht. Ne? Es wurde immer mehr dazu getan, Traditionen wurden angereichert, von den Weihnachtsbräuchen ganz mal abgesehen. Also, wer weiß, wie eine Fülle von Weihnachtsbräuchen, die noch dazugekommen sind. Aber wenn wir jetzt bei der Bibel bleiben, dann nehmen wir uns mal Matthäus. Matthäus erzählt uns von den Magoi, von den Philosophen aus dem vorderen Orient, Sterndeuter nennt man die. Das waren Wissenschaftler der damaligen Zeit und Weise. Das war damals ein und dasselbe, Wissenschaftler und Weise. Aus denen werden jetzt plötzlich Könige. Und dann werden aus den Königen plötzlich drei. Und die nächste Tradition, die weiß sogar, wie die drei geheißen haben, nämlich Kaspar, Melchior und Balthasar. Und dann haben wir plötzlich die heiligen drei Könige. Und aus den heiligen drei Königen wird dann der Brauch, Türen zu segnen. Ne? Und die Anfangsbuchstaben, der Kaspar, Melchior und Balthasar, werden dann zum Christus Marsionem Benedicat. Also Christus segnet dieses Haus. Ja. Also Weihnachtserzählungen, die sich angesiedelt haben, aber... Und da kommen wir unserem Thema eigentlich schon sehr nahe, die auch den Blick aufs Eigentliche verstellen können. Ja, wir haben eine so große Anzahl von Traditionen zu Weihnachten, dass es manchmal Mühe macht, das Eigentliche, das Wesentliche zu sehen. Die Weihnachtsgeschichten werden angereichert, das ist ja auch gut, aber wir kommen auch jetzt so in einen Trend, dass man sie missbraucht und am Ende gebraucht vom Konsum und vom Wirtschaftsgeschehen. Ja, nach dem Motto, Hauptsache man kann Geld daraus machen. Mich hat besonders ein bisschen unschön gestimmt, ein Brief, eine Karte, die ich bekommen habe, folgen Sie dem Weihnachtsstern. Naja, mein Automobilhändler. Oder etwas anderes, so wird Weihnachten zum Fest. Vor der Glotze mit einem Anbieter von Fernsehprogrammen. Da wünsche ich mir einfach mehr Respekt. Sie sollen Weihnachten feiern, wie Sie mögen, aber bitte Respekt vor dem, was Verweischarakter hat auf das Geheimnis Gottes in der Weihnacht. Da gerät es für mich an Toleranzgrenzen, muss ich gestehen. Als wäre Weihnachten eine geniale christliche Marketingstrategie. Und darum ist es wichtig, dass wir heute Morgen, dass wir an Weihnachten und nicht nur da, alles wieder behutsam lernen, an seinen Platz zu stellen, damit wir die Mitte, das Wesentliche sehen. Also, dass wir den Engel nehmen, der da oben an der Krippe zu sehen ist, wieder zurückstellen in die Weihnachtsgeschichte bei Lukas. Weil Lukas lässt die Engel zurück, die gehen nicht mit den Hirten mit, die bleiben zurück. Warum? Weil Engel auch in der Heiligen Schrift Wesen sind, die Gottes Ferne sozusagen ausgleichen. Im Danielbuch, da kommen die Engel aus der großen Gottesferne zu den Menschen hin. Und Lukas macht etwas ganz bewusst, er sagt, die Engel können jetzt zurückbleiben, weil Gott jetzt ganz nah ist in Jesus. Da braucht es keine Engel mehr, die diese Kluft überbrücken, Gott ganz nah. Die Engel geben sozusagen Starthilfe für die Suche nach diesem Gott ganz nah. Die Engel sagen, geht Hirten, geht ihr, geht du, Starthilfe, suche Gott ganz nah in deinem Leben. Du brauchst nichts anderes mehr, er ist da. Mach dich auf die Suche. Und unsere Herausforderung, wenn wir das da bei Lukas lesen und alles an seinem Platz ist, ja, unsere Lebensgeschichten mit der Lebensgeschichte dieses Jesus verwickeln zu lassen, dieses Gottes ganz nah und wo wir ihn gefunden haben, wo es in uns aufgegangen ist, dass er ganz nah, uns ganz nah ist, dann heißt es ja, lass uns feiern, von mir aus Weihnachten und für manchen einen vielleicht Taufe. Wenn du ihn gefunden hast, ganz nah bei dir. Wir feiern, weil wir hören von diesem Gott, dass er uns sagt, ohne dich wäre ich nicht glücklich geworden. Wie gut, dass du nach Hause gekommen bist. Liebe Schwestern und Brüder, näher geht nicht. Darum die Hirten, die die Starthilfe der Engel annehmen, um Gott ganz nah in ihrem Leben zu entdecken und wir auch. Wir haben den Engel zurückgestellt, die Weisen nach Matthäus und die Hirten nach Lukas. Und Ochs und Esel sind auch zu finden. Stellen wir zurück nach Jesaja 1. Weil in Jesaja 1 steht, Ochs und Esel finden die Krippe ihres Herrn. Nur der Mensch weiß nicht, wo er hingehört. Und insofern erinnern Ochs und Esel hier in der Krippe, das ist auch später dazugestellt worden, uns daran, uns Gedanken zu machen darüber, wesentliche Gedanken zu machen, wo wir hingehören. Und wer der Herr ist, zu dem wir hingehören. Ja, alles in einer Krippe beieinander, das ist schön. Es ist schön, wenn man aber weiß, woher man es hat, damit die Präzision bleibt. Da, wo es in dem Evangelium steht, da ist es nämlich richtig. Und denn, wenn einer wie Lukas von den Hirten erzählt, dann macht er das nicht zufällig. Er erzählt ja eben nicht von den Weisen wie Matthäus, sondern er erzählt ganz bewusst von den Hirten und das hat seinen Sinn. Lukas hat offensichtlich bei seinen Recherchen Folgendes festgestellt. Er sagt ja, er hat recherchiert, Kapitel 1, hat ausgesucht, ne? Und er hat gesagt, genau das muss ich aufnehmen. Und so dominieren die Hirten bei Lukas, sie werden zu Evangelisten, sie kommen, sie sehen und sie verkünden. Und sie berichten von dem Geheimnis Jesu, dass in ihm Gott ganz nah ist. Übrigens bei Matthäus geschieht es anders. Da wird der Name genannt, Immanuel. Er heißt Immanuel, Gott mit uns, Gott bei uns. Da wird das Geheimnis bei Matthäus entfaltet. Hier sind es die Hirten. Und Lukas hat gesagt, das muss ich aufnehmen in mein Evangelium. Nicht als eine weihnachtlich-romantische Erzählung, sondern Lukas mischt sich mit dieser Hirtenerzählung in gesellschaftliche Prozesse ein damals. Ich möchte euch das ein bisschen erzählen. Er erzählt so, dass außerchristliche Ohren sehr wohl etwas verstehen. Da wird an etwas angeknüpft, da wird an etwas erinnert. Ich möchte euch das Prinzip verdeutlichen an dem, was wir jetzt an unserer Rückwand haben. Mit der Rückwand, mit dem Text knüpfen wir an etwas an, was die Leute kennen. Da sage ich, hey, da war doch was. Das kennen wir doch irgendwie. Aber irgendwas ist anders. Ja, aus dem Spaß der Werbung wurde Frieden. Und offensichtlich haben einige Menschen das gespürt. So ist die Rückmeldung von außen. Wenn man auf den Spaß setzt, ist es schnell mit dem Spaß vorbei. Aber manche entdecken da auch ihre Sehnsucht nach Frieden. Endlich Frieden. Da ist etwas, was bekannt ist und darin wird angeknüpft. Genauso macht es Lukas. Ja? Die Wahrheit der Weihnacht mit den Hirten mischt sich ein in die Debatte um den Frieden. Um die Frage, wer schafft und wie schaffen wir befriedete Verhältnisse und einen befriedeten Mensch. Und das ist noch weit mehr als die Frage nach dem Glück, die man heute oft stellt. Die Frage nach dem befriedeten Mensch, was wirklich Frieden schafft und befriedete Verhältnisse, so wie es den Hirten gesagt wurde. Das ist die Frage der Weihnacht. Und so erzählt Lukas von den Hirten und mischt sich ein. Er mischt sich ein, indem er sagt oder von den Engeln weitergibt, euch ist heute ein Heiland geboren. Ja, das ist der Soter. Das knüpft an hellenistische Herrschaftsideologien. Ja. Heiland, das ist ein Einspruch gegen alle anderen Heilande oder die sich als Heilande darstellen wollen. Der römische Kaiser damals und alle, die nach ihm gekommen sind und mit ihren politischen Programmen glauben, sie könnten die Menschheit erlösen. Wer heute einen Besuch macht in dem ehemaligen Ost-Berlin im Staatsratsgebäude und ich weiß nicht, ob man da heute noch rein kann, aber es ist eine große Treppe und du gehst die große Treppe runter und du läufst auf ein riesiges Mosaik zu oder fast wie ein Kirchenfenster. Aber da ist so eine Arbeiterkunst aus der damaligen Zeit, aber der Text ist interessant. Die alten Männer, die runterkamen, hatten sich da den Text hinschreiben lassen, ob wir es noch erleben werden. Naja, so realistisch waren sie immerhin. Zu sagen, ob wir es noch erleben werden. Nun geht der Text ungefähr so, ist ungewiss. Aber, und jetzt kommt's, unsere Programme werden die Menschheit retten und erlösen. Erlösen steht da. Und hier geht Lukas dazwischen und sagt, hier ist der Erlöser. Da steht sozusagen, ja, die alten Männer kommen nochmal die Treppe runter und Lukas steht da am Ende der Treppe und vor dem Mosaik und sagt, Soter, Retter, Erlöser ist dieser Jesus von Nazareth. Gott in diesem Jesus von Nazareth. Spürt ihr um die Präzision hier bei Lukas, der mischt sich ein. Es war sicherlich auch nicht einfach damals. Die verstanden damals auch keinen Spaß, die Diktatoren. Lukas erzählt und erinnert auch, und das ist das Zweite, an Menschen, die sich in Hirtendichtungen damals auskannten, in Hirtendichtungen. Und Hirtendichtungen, die erzählten von einem sorgenfreien Leben in heiler Natur. Also es waren sozusagen die Vorläufer der Grünen oder anderer Bewegungen, die wir heute kennen. Ja, der knüpft aber, indem er von den Hirten erzählt, daran an. Das klingt bei denen, die jetzt die Hirtenerzählung der Weihnacht lesen, an. Er mischt sich ein. Es gibt auch griechische Erzählungen, die davon berichten, dass durch Hirten ein Königskind entdeckt wird. Auch das. Und Lukas geht und sagt, da will ich hinein, da will ich mitreden. So wie wir es als Gemeinden und Kirchen mit dem Weihnachtsfest machen. Da wollen wir mitreden. Wer ist der wahre Erlöser? Ja? Und darum nimmt Lukas die Hirten mit in sein Evangelium auf. Die kommen ihm gerade recht, als er sie findet, als Erzählung, um sich einzumischen. Und es ist mit Lukas immer wieder die Frage nach unseren Geschichten, nach unseren Erlebnissen und unserer darin verborgenen Sehnsucht nach heilem Leben. Und unser Ringen nach Fassung immer wieder. Was hält mein Leben fest? Wenn dies und jenes passiert ist, die Frage, was gibt mir Fassung? Was hält mich? Was darf da bei uns mitreden? Und wenn möglich und wir in Gespräche mit Menschen kommen, dann sei auch die Frage gestattet, was darf da bei dir eigentlich mitreden, wenn es um deinen Frieden geht? Nicht von oben herab, sondern im großen Interesse. So wie Lukas das Interesse an den Fragen seiner Mitmenschen gezeigt hat und genau diese Geschichte ausgewählt hat, um sich einzumischen. Daran will die weihnachtliche Hirtenerzählung anknüpfen und erzählen von Menschen, die Unruhe nicht scheuen, Menschen, die bereit sind, Ungewöhnliches zu hören und zu bewegen, wie die Hirten, und auch zu verinnerlichen und losgehen. Und das ist die Herausforderung auch an uns, ja, Ungewöhnliches zu hören aus dem Evangelium, was für uns in diesem Moment ungewöhnlich erscheint, es aufzunehmen, zu bewegen, zu verinnerlichen und das, was wir gehört haben, von dem Gott in unserer Nähe umzusetzen. Versuchen, in unserem Leben Gestalt werden zu lassen. Dass dort in der Krippe der neue Anfang Gottes mit seinen Menschen sein soll, das verraten die Umstände der Geburt nun überhaupt nicht. Aber es ist ungewöhnlich, sich darauf einzulassen und nachzudenken, wo ist das eigentlich in meinem Leben, das Ungewöhnliche, wo ich hin soll. Und ich sage, nee, das ist so ungewöhnlich. Aber wenn Gott sich dort ankündigt, seine Nähe, auch in meiner und deiner Lebensgeschichte, fängt Gott nicht im Spektakulären an, wenn er in unser Leben hineingeboren wird. Oft genug ist er dann dort, wo wir die Welt nicht mehr verstehen, wie wir so sagen. Wir verstehen die Welt nicht, wie man sagt, wenn alles aus dem Ruder zu laufen scheint. Hineingeboren ist er in unsere, wie wir sagen, Realitäten, hineingeboren in unsere Existenzangst, in unsere menschlichen Katastrophen, um genau die aufzusprengen und uns, wie es hier heißt, uns verwundern zu lassen und uns umkehren zu lassen, mit anderen neuen Erfahrungen mit Gott wieder ins Alte hinein, in die alten Verhältnisse, aber doch anders, weil euch ist heute der Retter geboren und er will diese Erfahrung mit jeder von uns wiederholen. Und dass wir darin eine neue Sprache finden, die in unser Leben hineinpasst. Euch ist heute der Retter geboren. Jemand hat gesagt, auf diesen Retter setze ich wie bei einer Wette, auch wenn der Einsatz jetzt schon verloren scheint. Das fand ich ein wunderschönes Wort. Das ist was Ungewöhnliches. Ja. Ich setze drauf. Egal was kommt. Egal wie ungewöhnlich. Oder mir andere sagen, wie ungewöhnlich das doch sei. Sich vertrauensvoll auf noch Ungewisses einlassen. Der Retter, der geboren ist und in uns geboren wird, bringt keine Programme mit sich, kein erfolgreiches mach dies und mach das. Und nein, er bringt Liebe zum Leben mit, weil Gott da zu finden ist. Liebe zum Leben und Liebe zu Gott in unserem Leben. Die Liebe Gottes ist kein politisches Programm oder kein philosophisches System, das alles klärt. Und dennoch ist diese Liebe Gottes eine Macht Gottes. Neulich las ich von einer jungen Frau in Fernost, die von anderen Menschen herabgewürdigt wurde, auf übelste Art und Weise. Aber sie ist im Einflussbereich dieser Liebe aufgestanden, innerlich und auch äußerlich, und ist handlungsfähig geworden, mutig. Weil diese Liebe sie ganz unten gewürdigt hat und erreicht hat. Und mit dieser Liebe konnte sie aufstehen, innerlich. Andere versuchten, sie kaputt zu machen. Sie ist aufgestanden, weil diese Liebe Gottes als Macht sie erreicht hat. Manchmal geht das nicht einfach so oder so ganz für sich. Weihnachtsmenschen brauchen einander, so auch die Hirten. Und so möchte ich am Ende dieser Gedanken von den Hirten und von Lukas her euch eine kleine Erzählung weitergeben von Manfred Hausmann, der das schön in einer Erzählung wieder in eine neue Sprache gefasst hat. Die Hirten sind unterwegs zur Krippe und jemand sagt von den Hirten, nichts geht heute Nacht mit rechten Dingen zu, sagte der Alte mehr zu sich selbst als zu dem Knaben. Es ist so schwer zu verstehen alles. Der Herr des Himmels und der Erde wird ein Kind. Das Licht der Welt liegt in einem dunklen Stall, die Allmacht verkehrt sich in Hilflosigkeit. Der Überwinder des Todes bekleidet sich mit Sterblichkeit. Das mag fassen, wer will, ich kann es nicht. Der mit dem Mantel drehte sich auch im Gehen um, Du sollst sehen, es bleibt alles, wie es war. Wir haben keine Tröstung und Hilfe zu erwarten. So war es, so ist es und so wird es sein. Warum gehst du dann mit uns mit? Fragte die helle Stimme des Knaben. Wenn du so genau weißt, dass wir den Heiland nicht finden werden, dann konntest du ja bei den Schafen bleiben. Er geht mit uns, sagte der Alte laut, weil sein Hoffen stärker ist als sein Wissen. Der mit dem Mantel antwortete nicht. So lasst uns auf dem Weg sein mit diesem Gott ganz nah, auch wenn unser Hoffen uns alleine dabei begleitet. Wissen ist später. Amen.